Willkommen zu einem neuen Beitrag beim Earthkeeper-Kongress. Worum geht es auf der Erde für uns wirklich? Ich spreche heute mit Dr. Christine Fegener. Christine ist promovierte Meeresbiologin, Wissenschaftskommunikatorin, Autorin und Aktivistin, die ihr Leben leidenschaftlich den Meeresschildkröten widmet. Seit über 15 Jahren erforscht sie in Costa Rica Meeresschildkröten, setzt sich für ihren Schutz ein und leitet dort ihre eigene Non-Profit-Organisation. Es liegt Christine am Herzen, eine Gemeinschaft von Veränderern zu erschaffen, denn gemeinsam können wir das Aussterben der Meeresschildkröten verhindern. Liebe Christine, ich freue mich sehr, dass du dabei bist und es ist super wertvoll. Ich freue mich
darauf. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, bei dir hat ein Video vor einigen Jahren den Riesendurchbruch in deinem Wirken gebracht. Magst du uns da einmal mitnehmen? Was war das für ein Video und welche Kreise hat es danach gezogen?
Ja, also obwohl ich eigentlich schon etwas länger Meeresschildkrötenbiologin bin, jetzt in der Zwischenzeit schon fast 17 Jahre, war es so, dass ich während meiner Doktorarbeit eine Studie gemacht habe, wo wir Meeresschildkröten aus dem Wasser gefangen haben, um verschiedene Proben zu nehmen. Und wir dort eine Meeresschildkröte, ein Meeresschildkrötenmännchen auf dem Boot hatten, das was einfach was Komisches, Verkrustetes in der Nase hatte. Und ein Kollege, der mit an Bord war, der sich für Ektoparasiten, also die ganzen Tierchen, die auf den Schildkröten leben, interessiert hat, hat eben gesagt, naja, nachdem du fertig bist und wenn ich halt alles einsammle für meine Studien, gucke ich mal, was die wirklich in der Nase hat. Das habe ich dann gefilmt und es stellte sich raus, dass diese Schildkröte einen Plastikstrohhalm in der Nase hatte. Natürlich ganz was anderes, als was wir am Anfang angenommen hatten. Und naja, irgendwie auch was uns total sprachlos gemacht hat. Denn ich meine, klar, als Meeresschildkrötenbiologe weiß man definitiv, dass Plastik ein Riesenproblem ist für Meeresschildkröten. Es wird geschätzt, dass 80% aller Meeresschildkröten, also von Babyschildkröten bis Erwachsenenschildkröten, die gerade im Meer schwimmen, Plastik im Magen haben. Und die ersten Reports im Prinzip von Plastik in den Mägen von Meeresschildkröten reichen zurück bis in die 80er Jahre. Eigentlich letztendlich in den 60er, 70er Jahre, wo Obduktionen letztendlich vorgenommen wurden von gestrandeten Schildkröten und da schon Plastiktüten und Plastikteile in den Mägen von Lederschildkröten gefunden wurde. Aber in dieser Situation war es wirklich so, dass ein Plastikstrohhalm ist halt wirklich so ein Objekt von Plastik, das gerade so in den letzten Jahren oder jetzt im letzten Jahrzehnt, würde ich sagen, immer populärer wurde, nämlich diese Einmalplastikgeschichte. Und das heißt, dass wir letztendlich ein Material, Plastik, was eigentlich für die Ewigkeit gemacht wird oder weil es einfach nicht zerfällt, verschwindet, wir für Objekte benutzen, die wir eigentlich letztendlich nur Sekunden, Minuten benutzen und danach sofort wegschmeißen. Und gerade Plastikstrohhalme ist halt symbolisch wirklich so für diese ganze Gruppe von Plastikobjekten. Denn viele Leute brauchen ja eigentlich gar keinen Plastikstrohhalm überhaupt aus dem Glas zu trinken. Das ist halt wieder so eine Geschichte von unserer Gesellschaft, was wir meinen, was wir alles brauchen zum Leben, aber eigentlich nicht wirklich. Und ja, dadurch, dass ich es gefilmt habe und hochgeladen habe auf YouTube, ich meine, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass es viral gehen würde oder irgendwie sowas. Aber innerhalb von wirklich einer Woche hatten wir halt ein paar Millionen Klicks über verschiedene Plattformen gehabt. Und es hat mir, ich meine, letztendlich war es eine nicht so schöne Geschichte, weil die Schildkröte hatte wirklich 8 Minuten Qualen erlitten zumindest und wahrscheinlich auch noch länger mit dem Ding in der Nase, bevor wir das halt herausgezogen haben. Aber letztendlich kam was sehr Positives dabei raus, glaube ich, weil es mir natürlich eine unglaubliche Plattform gegeben hat, um überhaupt über diese Problematik zu sprechen. Das heißt, seitdem ist es wirklich so, dass ich die Möglichkeit habe, Meeresschildkröten eine Stimme zu verleihen und zu sagen, Leute, Meeresschildkröten, es gibt sie. Ganz viele Probleme, die eben Meeresschildkröten auch haben, kann ich halt ansprechen. Und ja, Leute hören mir auf einmal zu, ne? Auch wenn ich das vielleicht schon davor gesagt habe. Aber jetzt ist es wirklich so, dass ich die Plattform auch dafür habe.
Naja, und das ist, ich finde, es ist für einen selber so erstmal gar nicht vorstellbar, finde ich, wie Also dieser Riesenstrohhalm und dann, wenn man sich das dann eben vorstellt in einer Mini-Schildkrötennase, das ist eine furchtbare Vorstellung, finde ich. Also, und das ist ja dann ein Fall jetzt quasi, den ihr da gezeigt habt. Ne? Es ist ja quasi wirklich nur exemplarisch. Du hast es jetzt gerade schon gesagt, genau, es gibt viele Probleme für Meeresschildkröten. Magst du uns da nochmal, also Plastik ist quasi ein Problem und genau darüber hinaus.
Und leider nicht das Einzige, genau. Ja. Ja, also irgendwer hat vor kurzem mal gesagt, und das fand ich so passend, Schildkröten sind eigentlich so das Posterkind von der TV-Serie Zeilenarten, wie man oder tausend Arten, wie man sterben kann, so ungefähr. Ja. Weil es ist wirklich so, dadurch, dass Meeresschildkröten ja nicht nur im Wasser leben, also es gibt immer noch die Weibchen, die halt an Land gehen, dort ihre Eier quasi vergraben und die dort ausbrüten müssen und dann die Babys ihren Weg zum Wasser finden müssen und dann natürlich ihr ganzes Leben im Meer. Das heißt, es ist wirklich von allen Seiten irgendwo, dass sie unter Beschuss stehen. Also ich so grob die Kategorien sind halt einmal, es ist der Habitatsverlust, dann Probleme durch die generelle Verschmutzung der Meere, dann Probleme durch die Ausbeute, direkte und indirekte Ausbeute von denen, und da gehe ich gleich noch ein bisschen drauf ein, und dann letztendlich eben auch so Sachen wie invasive Arten und natürlich der Klimawandel. Ne? Also das sind so die großen Sachen. Und wenn wir da halt mal in so ein paar Kategorien gehen, also Klimawandel ist ganz groß, Problem ist die ansteigende Meeresspiegel. Das heißt, wir verlieren Nissstrände überall. Also auch bei uns hier in Costa Rica haben wir in den letzten 15 Jahren 60 Meter Strand landeinwärts verloren. Also das heißt, wir haben teilweise wirklich keinen Strand mehr, wo Meeresschildkröten nisten können an einigen unserer Strände. Das andere Problem mit dem Klimawandel ist, dass das biologische Geschlecht von Meeresschildkröten durch die Temperatur während des Ausbrütens der Eier letztendlich entschieden wird. Das heißt, wärmere Temperaturen führen zu mehr Weibchen, kühlere Temperaturen führen zu mehr Männchen. Und es ist schon so, dass wir in den letzten 10 Jahren an den meisten Stränden fast nur noch Weibchen produzieren. Das heißt also, das ist vielleicht noch jetzt nicht ein Problem, aber die Generationszeit von Meeresschildkröten ist unglaublich lang. Also das heißt, bis die Geschlechtsreife erlangen, können zwischen 25 und 45 Jahren vergehen. Ja, das heißt also, die Babys, die jetzt schlüpfen, werden erst in 25 oder 45 Jahren sich fortpflanzen. Und das heißt, es kann sein, dass es dann nicht mehr genügend Männchen gibt, um eben die existierenden Weibchen noch oder die Eier der existierenden Weibchen zu befruchten. So, das ist der Klimawandel. Die Verschmutzung, da haben wir ja schon gesprochen, Plastik ist definitiv ein Riesenproblem. Also die Dimension, das reicht, ne, vom Verschlucken des Plastiks, dann natürlich der Verstopfung des kompletten Verdauungstrakts, aber natürlich auch so Sachen wie sich in Sachen verheddern, also Fishing-Netze und Säcke und Autoreifen. Also wir haben alles Mögliche schon gefunden, wo halt Flossen amputiert werden, wo sich irgendwas um den Hals wickelt, wo man halt in Geisternetzen mit rumschwingt. Also es ist alles ja auch ein Plastikproblem. Dann Petroleum. Also es ist immer noch erstaunlich, wie viele Ölkatastrophen wir im Jahr haben, worüber auch niemand spricht. Das wird ja immer nur dann von der Presse irgendwie aufgegriffen, wenn es in Ländern passiert, die irgendwo, ne, wichtig sind für die Welt. Das ist jetzt sehr sarkastisch gemeint. Und dann gibt es aber auch die unsichtbaren Verschmutzungen, vor allem durch Düngemittel und durch Pestizide in der Landwirtschaft. Also die Leute vergessen ganz oft natürlich immer, egal was wir an Land machen, gerade wenn es in so diese Richtung geht, es landet irgendwann in unserem Grundwasser, in unseren Flüssen und dann letztendlich auch im Meer. Das heißt, wir haben durch unsere Düngemittel richtige Todeszonen, nennt man das, also Dead Zones auf Englisch, in unseren Meeren, wo wirklich gar nichts mehr leben kann, weil es halt einfach überdüngt ist, wo Algen in hoher Anzahl anfangen, sich zu vermehren, auch toxische Algen. Das ist ein Problem auch für Meeresschildkröten, weil wenn diese toxischen Algen gefressen werden zum Beispiel, ist es so, dass halt Meeresschildkröten, Fische, alles Mögliche daran sterben, ganz einfach. Aber das andere große Problem ist mit den Düngemitteln, dass das zu einem Art Schildkrötenkrebs führt, dem Fibropapillomakrebs oder Fibropapillomatumoren, die durch einen Virus verursacht werden, der gerade eben den Stickstoff letztendlich oder der durch den Stickstoff getriggert wird. Also das ist ein bisschen komplizierter, aber so als Vereinfachung. Und bei den Tieren ist es dann so, dass wirklich riesige blumenkohlartige Tumore an fast allen Weichstellen wachsen, auch teilweise an den inneren Organen. Und wenn das nicht behandelt wird, sterben natürlich diese Tiere auch am Ende. Das ist die Verschmutzung. Dann als nächste Kategorie die Ausbeute. Also es gibt, leider ist es so, dass es in vielen Ländern der Welt immer noch so ist, dass Meeresschildkrötenfleisch verzehrt wird, dass Meeresschildkröten-Eier gegessen werden, weil man glaubt, dass das, also bei den Eiern, dass das ein natürliches Viagra ist. Gerade ältere Männer denken, dass da irgendwelche Probleme im Bett mit geregelt werden. Aber auch im Fall der echten Karettschildkröte, die das Schildpatt immer noch benutzt wird. Also es gibt Länder wie zum Beispiel Japan, Argentinien, die halt auch eine Kultur in Kunstwerken und so weiter um Schildpatt herum haben, oder in Mexiko, wo ganz viel diese Sporen in Hahnenkämpfen aus Schildpatt hergestellt werden. Ja. Dazu möchte ich einmal ganz kurz sagen, also ich sage immer noch, weil auch bei uns in Europa bis in den 80er Jahren auch immer noch Meeresschildkrötensuppe bei uns in den Supermarktregalen stand. Ja, das wissen ganz viele Leute nicht. Und auch Schildpatt, also ich habe noch Fotos von meinem Opa, da hatte er noch eine Hornbrille, das eben, ja, die aus Schildpatt war, also aus echter Karettschildkröte. Das ist die direkte Ausbeute. Das ist zum Beispiel in Afrika, Südostasien, hier in Zentral- und Südamerika wirklich noch immer ein Riesenproblem. Aber dann natürlich auch die indirekte Ausbeute. Und da müssen wir vor allem über die industrielle Fischerei sprechen. Also das heißt, da verenden wirklich auch Hunderte, Tausende von Meeresschildkröten jedes Jahr als Beifang. Also das heißt, die sind eigentlich nicht die Hauptart, die gefangen werden soll, aber die Art und Weise, wie eben gefischt wird, mit riesigen kilometerlangen Netzen, die auch relativ hoch sind, teilweise 700 bis 900 Meter von der Wasseroberfläche bis halt runterreichen, da verheddert sich halt alles drin. Und Meeresschildkröten müssen an die Oberfläche kommen zum Atmen, so wie wir Menschen letztendlich auch. Und die können in diesen Netzen eben auch ertrinken. Und ein Teil der industriellen Fischerei sind eben auch die Geisternetze. Das heißt also, wenn Netze verloren gehen, wenn sie wirklich bewusst weggeschmissen werden, weil sie nicht mehr funktionieren, treiben die halt einfach herrenlos im Meer herum und fangen dann natürlich auch alles ein, was da, ne, was nicht irgendwie bei drei weggeschwommen ist. Und genau, das ist halt ein riesiges Problem für Meeresschildkröten im Wasser, zusätzlich noch. Aber wir haben halt auch Probleme, wie zum Beispiel mit invasiven Arten. Also invasive Arten beschreiben Arten, die nicht original zum Beispiel an einem gewissen Platz zu finden sind. Die wurden durch uns Menschen meistens irgendwo hergebracht. In Deutschland zum Beispiel ist es die Rotwangenschildkröte, die man auf einmal überall in irgendwelchen Teichen findet. Das waren halt irgendwann mal Haustiere und irgendwer hatte die Idee gehabt, sie auszusetzen. Und das Problem ist, dass die meistens keine natürlichen Feinde haben und dann sich auch noch extrem schnell vermehren und dann eben mit der heimischen Tierwelt konkurrieren und teilweise die eben auch verdrängen. Und das ist auch ein Problem für Meeresschildkröten. Als Beispiel, es gibt ein Seegras, das vor allem grüne Meeresschildkröten fressen in der Karibik. Und innerhalb der letzten 5 Jahre gibt es ein neues Seegras aus dem Roten Meer oder aus Südostasien, sagen wir mal, das sich jetzt dort verbreitet und wirklich das einheimische Seegras verdrängt und wir noch nicht wissen, ob dieses neue Seegras überhaupt essbar ist für die grüne Meeresschildkröte. Ja, also das sind so die Sachen. Und wenn wir halt über diese ganzen Problematiken sprechen, also ich glaube, jeder hat jetzt schon verstanden, dass es halt wirklich ein sehr gefährliches Leben ist für die Meeresschildkröte. Ich meine, generell ist es so bei Meeresschildkröten, dass halt das Leben relativ gefährlich beginnt. Auch mal abgesehen von den ganzen menschlichen Faktoren ist es halt so, die riesigen Meeresschildkröten fangen halt als winzig kleine Babys an. Und diese winzig kleinen Babys haben halt die meisten Tiere zum Fressen gern. Und das heißt, die meisten Babys überleben eigentlich schon die ersten Wochen ihres Lebens nach dem Schlüpfen gar nicht. Das ist aber auch eigentlich eine ganz bewusste Strategie von Meeresschildkröten, die halt auf Quantität und nicht auf Qualität setzen. Ja, also Mama-Schildkröte legt halt hunderte von Eiern pro Nistsaison in der Hoffnung, dass halt ein oder zwei Babys eben überleben. Also die Statistik sagt so, von ungefähr 1000 Babys überlebt ungefähr eine bis zur Geschlechtsreife. So. wenn wir jetzt über die ganzen menschlichen Faktoren sprechen, ist es halt so, dass eigentlich erwachsene Meeresschildkröten natürlicherweise fast keine Feinde mehr haben. Da gibt es noch die Jaguare vielleicht an einigen Stränden der Welt, Krokodile vielleicht noch und den Tigerhai. Und ansonsten gibt es nicht viele Tiere, die in der Lage sind, eben den Panzer von einer Meeresschildkröte überhaupt zu knacken und dann das Tier zu fressen. Aber da ist es halt so, dass genau diese anthropogenen, also diese menschlichen Probleme halt ins Spiel kommen und man sich immer wieder klar sein machen muss, dass wenn wir jetzt über die Fischerei zum Beispiel sprechen, wo hunderte, tausende von Meeresschildkröten sterben, dass das genau diese einen von tausend waren. Mhm. Ja, also das ist halt das Krasse an der ganzen Geschichte. Genau, also das ist jetzt die Short-Version gewesen von dem, was Meeresschildkröten so alles erleben. Und ich glaube aber auch sofort kann man sich selber mal reflektieren und sagen, okay, aber die meisten Gefahren gehen halt von uns Menschen aus. Ne? Das ist wirklich so der Common Nominator da.
Ja, und ich finde es wirklich gerade, was du eben halt auch gerade nochmal hervorgehoben hast, und das finde ich halt auch gerade so extrem schockierend, dass, also mal davon abgesehen, dass das schon auch sehr massiv war, was du alles aufgezählt hast, aber dass, wenn man sich dann echt vorstellt, wenn es in Anführungsstrichen durch diese ganzen Faktoren 10 Meeresschildkröten verenden, dann hängen dahinter quasi 10.000 Eier, quasi Babys. Und das ist ja, das ist schon wirklich das unvorstellbar, finde ich, die Größenordnung. Und dann weiß man, also unabhängig davon, wie kostbar sowieso jedes Lebewesen ist, aber wie kostbar wirklich dann auch da überhaupt diese eine ist, ne, die dann überlebt hat.
Richtig. Ja, und vor allem, dann muss man sich halt auch noch darüber Gedanken machen, dass Meeresschildkröten halt schon sehr, sehr, sehr lange auf unserem Planeten existieren. Ja. Also das ist ja wirklich, Lederschildkröten, also wir haben insgesamt 7 Arten weltweit. Die Lederschildkröte ist die älteste und die gibt es schon seit 90 bis 110 Millionen Jahren. Mhm. Für die Leute, die sich vielleicht nicht mehr so daran erinnern, Dinosaurier sind ungefähr vor 66 Millionen Jahren ausgestorben. Das heißt, die Lederschildkröten haben letztendlich das Aussterben der Dinosaurier überlebt. Und auch die anderen Arten gibt es schon seit mindestens 30 Millionen Jahren. Also das heißt, die sind weitaus früher als wir Menschen auf diesem Planeten erschienen, haben ganz offensichtlich eine sehr erfolgreiche Strategie, ja, wie sie sich fortgepflanzt haben, wie sie ihr Leben bestreiten. Und wir Menschen haben es geschafft, innerhalb von ein paar hundert Jahren die 7 Arten, die es halt noch gibt, an den Rand des Aussterbens zu bringen. Also gerade im Fall der echten Karettschildkröte, im Fall der atlantischen Bastardschildkröte, reden wir wirklich davon, dass nur noch ein paar tausend Schildkröten existieren in unserem kompletten Weltmeeren. Ja? Und die sind relativ groß. Also das ist schon wirklich einfach krass, wenn man sich das mal so vor Augen führt.
Ja, absolut. Und ja, und also ich finde auch, wenn man sie anschaut, dann sieht man einfach auch, es sind Urtiere. Ne? Da sieht man einfach auch, sie kommen wirklich aus einer anderen Zeit und haben eine so unfassbare Ruhe in sich, finde ich. Und das ist wirklich schockierend. Eine Frage wollte ich tatsächlich gerade, das ist nochmal eine ganz kleine Rückwärtsfrage zu den Stränden, als du gesagt hattest, dass ihr, dass ja einfach so viele Strände verloren gehen durch den ansteigenden Meeresspiegel. Ne? Ist das bei Meeresschildkröten auch so, dass sie immer zu dem gleichen Strand, irgendwie habe ich das im Kopf, dass sie immer zu dem gleichen Strand zurückkehren, aber ist das so?
Ja und nein. Also es ist schon so, wenn man sich überlegt, okay, Meeresschildkröten gibt es, also in die Arten, die wir jetzt haben, seit Millionen von Jahren, offensichtlich hat sich unsere Erde natürlich auch verändert in dieser Zeit. Ne? Also deswegen ist es schon so, dass Meeresschildkröten in die Regionen zurückkehren, in denen sie geboren sind. Also das heißt zum Beispiel, unsere Lederschildkröten, die hier in der Karibik nisten, kommen auch in die Karibik zurück. Allerdings muss man auch ganz klar sagen, unsere Lederschildkröten gerade sind auch jetzt nicht so super nur auf einen Strand fixiert. Also unsere Lederschildkröten teilen sich meistens mehrere Strände. Also teilweise wird dann ein paar Nester in Panama gelegt, ein paar bei uns in Costa Rica und teilweise ein paar irgendwie weiter oben an der Küste. Also jetzt vielleicht nicht weiter nach Nicaragua hoch, aber das ist dann innerhalb von ein paar hundert Kilometern. Das heißt also, wenn jetzt einer dieser Strände verschwinden würde, würde dann wahrscheinlich die Schildkröten irgendwo auf einen anderen Strand kommen. Also ein anderes gutes Beispiel ist, da kommt es wieder mit dem Klimawandel. Natürlich, Meeresschildkröten generell sind ektotherme Tiere. Also das hat man früher gesagt, kaltblütig. Mhm. Ist so ein bisschen ein irreführender Begriff, weil letztendlich haben die ja nicht kaltes Blut, sondern es das heißt einfach nur, dass sie ihre Körpertemperatur nicht selber generieren können. Also das heißt, sie sind komplett abhängig von der Außentemperatur. Und deswegen gibt es Reptilien vor allem halt auch in wärmeren Gebieten. Und Meeresschildkröten, so dieses Limit sind eigentlich die 25 Grad Celsius. Das ist so das, ne, wo die meisten Meeresschildkröten gut überleben können. Bei der echten, unechten Karettschildkröte ist es noch ein bisschen kühler. Deswegen gibt es die halt vor allem auch im Mittelmeer und auch ein bisschen weiter nördlich im Atlantik, wo die halt nisten. Aber es ist jetzt so, dass zum Beispiel im Mittelmeerraum auf einmal an Orten genistet wird, wo vorher nie genistet wurde, weil die Temperaturen ansteigen, auch im Wasser. Da war jetzt der Fall eben Mallorca, wo vorher nie, also es gab immer echte Karettschildkröten um Mallorca herum, die dort gefressen haben. Aber die Eier brauchen ja auch eine ganz spezielle Temperatur, nämlich zwischen 24 Grad Celsius bis 30 Grad Celsius, damit überhaupt irgendetwas darin sich entwickeln kann. Und deswegen war es eigentlich so, dass die ganzen Balearischen Inseln eigentlich keine Meeresschildkröten-Nistplätze waren. Aber jetzt diese Saison eben nicht nur einmal, sondern mehrmals ein Weibchen gekommen ist, um dort ihre Eier zu legen, ne, auf Mallorca. Das ist halt wieder eine Auswirkung auch von dem Klimawandel. Zeigt aber auch, dass es dieses Paradigma, dass Meeresschildkröten wirklich nur an den Strand ihrer Geburt zurück können, halt nicht so ganz 100% ist. Ne? Also ich glaube, die Natur ist sowieso viel, viel flexibler manchmal, Gott sei Dank, als wir annehmen. Aber Frage ist halt schon immer so, naja, manche Anpassungen passieren normalerweise über Tausende von Jahren. Und hier reden wir wirklich über Sachen, die hier innerhalb von ein paar Jahrzehnten passieren müssen. Ne? Also da müssen wir schon ein bisschen aufpassen, ob das möglich ist oder nicht.
Ja, weil ja in dem Moment wirklich immer alles, wenn sich ein Faktor ändert, immer ja das Ganze drumherum auch aus dem Gleichgewicht gerät. Ne?
Richtig,
genau. Wie du es gerade mit dem Seegras gesagt hast. Und genau, dann weiß man gar nicht, können die das überhaupt fressen? Und bei den ganzen Dingen, die du siehst, ne, wie kannst du damit umgehen? Weil du siehst ja wirklich also die Realität tagtäglich. Wie kannst du damit umgehen?
Mit einem gesunden Portion Sarkasmus, Zynismus? Nee, also ich muss schon sagen, es ist nicht immer einfacher, da würde ich lügen. Also ich bin auch immer wieder, glaube ich, so in den letzten 17 Jahren, dass ich immer Phasen habe, wo ich auch zu einem, naja, so ein bisschen so einem Misotropen werde. Ne? Also Mensch, nicht so ganz ein Menschenfreund, weil ich einfach immer denke, naja, wirklich, wir Menschen sind irgendwie so, naja, die Wurzel von vielen der Übels, die es halt so gibt. Dann muss ich aber auch wieder sagen, dann lerne ich halt wieder so tolle Menschen kennen, dass ich sage, naja, nicht alle sind so und nicht alle sind so schlecht. Aber es ist manchmal schon wirklich schwierig, vor allem, weil es halt teilweise wirklich sehr, sehr toxisch ist irgendwo auch. Da habe ich gerade so in den letzten Monaten viel drüber nachgedacht, dass man halt sich immer wieder in diese toxischen Situationen begeben muss, eigentlich, wenn man seine Arbeit weitermachen möchte, wo man vielleicht privat sagen würde, boah, das muss ich mir echt nicht geben, weil das natürlich viel mit der Psyche macht und das kann man halt auch nicht einfach wieder so abschütteln, denke ich mal. Also manche Sachen, die man halt sieht, die bleiben halt bei einem. Das sind halt Spuren, die einem auf der Seele irgendwie sich einbrennen, die dort für immer sind. Ich glaube, man muss halt wirklich aufpassen, dass man immer die Balance hat, dass man immer wirklich noch das Positive sehen kann, weil sonst verbittert man. Das ist halt so, dass die Gefahr, glaube ich, ganz, ganz schnell. Und wenn ich mir halt angucke, Menschen, die halt sehr, sehr lange schon auch im Naturschutz arbeiten, also du hast halt wirklich die einen oder du hast die anderen. Da gibt es wenig dazwischen. Also du hast wirklich die Leute, die halt einfach absolute Zwecksoptimisten sind. Ich glaube, dazu zähle ich mich im Moment noch selber, wo du einfach sagst, nein, aufgeben kann ich nicht und es gibt immer noch Hoffnung, weil solange es Hoffnung gibt, denke ich mal, kann man auch weitermachen. Oder du hast halt einfach die Leute, die wirklich sowas von verbittert sind und eigentlich auch wirklich nur noch schwarz malen. Aber da finde ich immer, damit bewegt man ja auch nichts mehr, weil ich meine, die Leute möchten nicht hören, dass schon alles verloren ist, weil dann hat auch keine Lust mehr weiterzukämpfen. Und ich glaube auch nicht, dass alles verloren ist. Mhm. Ich glaube nur eben, dass halt sehr, sehr viel Unwissenheit herrscht. Und ich glaube auch, dass manche Leute immer noch denken, dass man sich nicht für eine Seite entscheiden muss. Und ich glaube, das ist wirklich fatal. Also ich glaube, man kann nicht mal so der Zuschauer sein. Ne? Also man ist entweder Teil des Problems, also entweder weil man aktiv was macht oder weil man nichts macht, oder man ist halt Teil der Lösung des Problems. Mhm. Und da denke ich mal, geht es nicht darum, perfekt zu sein, aber ich glaube, es geht darum, wenigstens ein bisschen was zu machen. Ja, also alles andere, glaube ich, ist wirklich nicht mehr tragbar. Also zuschauen ist einfach nicht mehr. Man muss mit sich entscheiden, entweder für das eine oder das andere. Und man muss sich auch bewusst sein, dass man sagt, so, ich bin ja nicht der eigentliche Täter hier. Nee, dann, aber du machst ja auch nichts dagegen. Das heißt, irgendwo bist du schon Teil des Problems. Mhm. Das hört sich ein bisschen hart an, aber irgendwo, ich glaube, in der Hinsicht muss ich sagen, ist meine Geduld irgendwo auch ein bisschen nicht mehr existent für Menschen, die halt einfach keinen Bock haben, sich irgendwie einzubringen.
Ja, kann ich total verstehen. Und was ich auch gerade, der Gedanke, der mir gerade nämlich auch noch kam, war, du siehst die ganzen Dinge und du bist ja auch Wissenschaftskommunikatorin. Und das heißt, auch da ist es ja wahrscheinlich einfach auch ein Thema, sich da dieses Gehör zu verschaffen, oder? Und da wirklich den Menschen dieses Gewicht zu vermitteln, wo ja einfach auch nochmal so ganz andere Interessen einfach vorherrschend sind. Also das stelle ich mir halt auch nochmal wirklich sehr kräfteaufwendig vor.
Ja, definitiv. Und vor allem, glaube ich, macht man sich immer viel Gedanken darum, wie kann man Menschen abholen, die noch überhaupt keinen Bezug zu diesem Thema haben. Ja? Weil ich denke immer, klar, ich mache jetzt bei dem Kongress mit und dann denke ich immer, es ist ja auch toll, weil viele Leute vielleicht über die Problematik hören, aber letztendlich sind es auch alles Leute, die wahrscheinlich sich schon irgendwie für die Thematik interessieren. Und oft geht es halt eben darum, und das lege ich auch jedem ans Herz, der gerade zuhört, es geht halt nicht darum, mit uns selber zu sprechen. Es geht halt darum, mit den Leuten zu sprechen, die wirklich sich noch gar nicht mit irgendwas, Umwelt und so weiter beschäftigt haben. Und dass wir die Leute eben mit ins Boot holen. Und das, oft ist es halt so, dass wir das nicht hinbekommen, wenn wir eben extremst hoch auf unserem Ross sitzen und sagen, du, aber alles, was du machst, ist schlecht. Du bist weder Vegetarier noch Veganer. Du bist ein böser Mensch. Das will ja keiner hören. Und ich glaube auch nicht, dass das zu einem Dialog und einem Austausch führt. Ne? Also ich glaube, da reagieren halt viele Leute immer sehr allergisch drauf. Und das kann ich auch nachvollziehen. Ich glaube, niemand mag es, missioniert zu werden. Niemand mag es, gesagt zu bekommen, dass man halt ein schlechter Mensch ist. Und ich glaube, da geht es halt wirklich um so Fingerspitzengefühl, aber auch irgendwie so ein bisschen um die Möglichkeit, in überhaupt irgendwelche Räume zu kommen, wo es eben viele Menschen gibt, die vielleicht noch unwissend sind, sage ich mal, oder. Aber vielleicht nicht unbedingt unwillig. Das ist halt so das Wichtige, ja. Das ist, glaube ich, so meine Mission, dass ich ganz bewusst auch auf Events spreche, wo ich ganz genau weiß, dass 99% der Menschen im Publikum nicht meiner Meinung sind und vielleicht, keine Ahnung, nicht an den Klimawandel glauben oder weil ich immer denke, naja, wenn ich selbst, keine Ahnung, 10 von den Leuten mal zum Nachdenken bringen kann, habe ich ja wahrscheinlich schon was gewonnen, weil wer weiß, wo sie sitzen, welche Entscheidungen sie treffen, ob sie irgendein Firmenboss sind oder, ne, also man weiß immer nicht, wo das alles hinführt. Aber ich glaube, es ist halt wichtig, dass wir so aus unserem eigenen Dunstkreis auch herausbrechen und nicht nur mit uns oder gegen, ne, mit uns selber eben sprechen, also mit unserer Gruppe, die ja eh eigentlich schon...
Unserer Bubble quasi, ne?
Ja. Genau, richtig.
Ja, hast du absolut recht. Ich wollte noch mal nachhaken, und zwar, du hattest nämlich eben auch schon gesagt, es gibt die Leute, die wirken aktiv mit, es gibt die Leute, die sind schon Teil der Lösung, und es gibt Leute, die nichts machen. Was können wir denn machen? Also was kann denn jeder von uns machen, um Teil der Lösung zu werden?
Ich glaube, ganz oft ist es halt, wenn ich Leute frage, warum sie nichts machen. Also das mache ich dann manchmal schon, wenn ich sage, ja, warum? Also wenn du meiner Meinung bist, aber dann warum? Oder wenn du auch glaubst, ne, dass das, was gegen den Klimawandel oder die Klimakrise gemacht werden muss, oder dass die industrielle Fischerei nicht toll ist und du magst Meeresschild, warum machst du nichts? Dann kommt meistens immer, was kann ich denn machen? Ich bin ja nur eine Person. Und da denke ich immer so, das ist so eine Ausrede, weil letztendlich erstmal sind wir nicht nur eine Person. Das ist halt wieder so bei diesem Kongress, es merkt man halt erstmal, wie viele Menschen überhaupt es existieren und denen es nicht scheißegal ist, dass man eben, ne, dass die Welt oder unsere Lebensgrundlage letztendlich vor die Hunde geht, denen es nicht egal ist, dass Meeresschildkröten zu Hunderten, Tausenden im Meer sterben. Und da muss man ganz klar sagen, also ich glaube, da muss man wirklich sich erstmal diese Communities suchen, damit man auch erst immer wieder diese Energie bekommt und sagt, alles klar, ich habe hier Mitkämpfer. Super wichtig. Das Zweite dann ist aber auch, wenn jeder ein ganz kleines bisschen macht, dann würde die Welt halt auch schon ganz anders ausschauen. Und ich glaube, da vertun sich manche Leute wirklich ganz schnell in der Hinsicht, dass sie eben glauben, dass sie überhaupt keinen Einfluss auf irgendwas haben. Aber letztendlich fängt das ja an, wir leben im Kapitalismus und wir sind alle Teil davon. Das heißt, jedes Mal, wenn wir einkaufen gehen, wenn wir irgendwo unser Geld ausgeben, vor allem, gehen wir letztendlich mit unserem Geld wählen. Ja, das heißt, wir unterstützen gewisse Geschäfte, gewisse Produkte. Und da muss man halt einfach anfangen, viel, viel bewusster zu sein und zu sagen, ich unterstütze gewisse Sachen einfach nicht mehr oder ganz bewusst andere Sachen, die halt die Sache gut machen. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass man das wirklich so als Konsument einfach versteht, wie viel Macht man als Konsument hat. Obwohl ich immer sage, lieber weniger konsumieren. Generell würde schon auch einiges ändern, ne? Dass man immer nicht so die neuesten Fashion-Trends und so weiter verfolgt, sondern einfach sagt, das Nötigste und dann das aber wirklich mit ganz viel Bewusstsein. Und das andere ist eben auch politisch aktiv zu werden. Ja? Also es gibt ja so viele junge Menschen vor allem, die halt so resigniert sind und sagen, ich gehe nicht mehr wählen, weil es bringt ja sowieso nichts. Und dann denke ich immer, doch, ihr müsst einfach verstehen, wenn das jetzt alle sagen, dann haben wir wirklich nur noch diese Idioten, ne, die an die Macht kommen, weil die natürlich ihre Wähler mobilisieren. Und wir brauchen einfach Leute, die auch gerade Politiker und politische Parteien und so weiter, die denen eben nicht die Klimakrise egal ist. Ja. Ich weiß, dass es immer ganz kompliziert ist, man ist enttäuscht und die ganzen Kompromisse und so weiter, aber letztendlich hat man da halt eben auch eine Stimme. Und ich glaube, davon sollte man in der Demokratie definitiv Gebrauch machen. Und ansonsten, tja, also ich denke mal, es gibt so viele Ansatzstellen, ob es jetzt Klimakrise ist, von wegen der Ernährung, weniger Fleisch, weniger Milchprodukte oder wenn wir von Plastik sprechen, einfach sagen, ich benutze definitiv kein Einmalplastik mehr und versuche auch generell zu gucken, okay, wo habe ich Plastik in meinem Haushalt, wo kann ich weniger Plastik benutzen, weil es gibt Alternativen in der Zwischenzeit. Also da gibt es wirklich wenig Entschuldigungen. Ich verstehe, dass manche Leute nicht so viel Zeit haben, aber wie gesagt, wenn jeder ein bisschen macht, ist das halt ein Riesen, hat das eine riesen Auswirkung. Wir brauchen halt nicht diese, keine Ahnung, 1%, die es perfekt machen, sondern wir brauchen die 99%, die es halt imperfekt machen, damit es wirklich anders wird.
Ja, total. Und genau das ist auch so der Punkt, dass man eben jeder so Kleinigkeiten einfach schon bei sich einbauen kann. Das ist dann halt einfach nochmal, da ist die Hürde einfach nochmal geringer und das ist schon mal schneller gemacht, als genau zu sagen, ich muss mich jetzt 100% perfekt verhalten. Ne? Und ja, absolut. Ich würde jetzt total gerne nochmal über dich sprechen. Also über dich und deinen Weg und vor allen Dingen auch ja über deine Stiftung, die du gegründet hast. Also ja, du hast ja schon gesagt, du bist seit über 17 Jahren, bist du jetzt schon aktiv da. Das ist ja wirklich schon lange. Das heißt, es ist für dich wirklich, du wusstest schon ganz früh, dass du in den Bereich gehen möchtest, oder?
Ja, also ich Meeresschildkröten erstaunlicherweise jetzt nicht, muss ich ganz klar sagen. Das kam erst ein bisschen später, eigentlich schon erst während des Studiums. Aber dass ich Meeresbiologin werden wollte, das war eigentlich schon im Kindergarten, stand das fest. Genau, ja. Ja, generell war es halt so, dass ich habe es halt Unterwasserforscherin genannt, weil ich damals natürlich noch nicht wusste, so Biologin und so, das kennt man ja als Kind auch vielleicht noch nicht unbedingt. Und ich bin halt im Ruhrgebiet aufgewachsen, also jetzt nicht unbedingt irgendwo an der Küste, hatte aber das große Glück, dass meine Eltern Meeresmenschen sind. Also wir sind halt nicht in die Berge in den Urlaub gefahren, sondern eher an die Küste. Das war vielleicht dann auch generell eher so die Nordsee, als jetzt vielleicht, das keine Ahnung, die Tropen oder so. Aber mein allererster Meeresurlaub, den habe ich wirklich in Griechenland verbracht. Das war noch, bevor meine Schwestern geboren waren und bevor ich ich weiß gar nicht, 2 oder 3 wurde. Es ist ja irgendwie diese Grenze, wo man als Kind noch umsonst mitfliegen darf. Genau, und das ist, glaube ich, schon der Moment gewesen, wo ich mich ins Meer verliebt habe, einfach als Kind. Das einfach total faszinierend fand. Und Meeresschildkröten war dann eigentlich eher ein glücklicher Zufall, weil meine große Liebe waren und sind eigentlich immer noch so ein bisschen die Buckelwale. Ich finde es unglaublich faszinierend, die Gesänge eben vor allem und die weiten Reisen, die Buckelwale unternehmen. Ich muss aber auch dazu sagen, als Wissenschaftlerin finde ich es nicht ganz so spannend, mit Meeressäugetieren zu arbeiten, weil man sehr wenig Berührungspunkte einfach hat mit den Tieren. Ne? Man verbringt halt viel Zeit auf Booten, hält irgendwelche Unterwassermikrofone ins Wasser und macht ganz viele Fotos von Rückenflossen und Schwanzflossen. Aber ansonsten kriegt man halt nicht viel mit von den Tieren, weil das meiste spielt sich halt unter der Wasseroberfläche ab und man sitzt halt oberhalb der Wasseroberfläche. Und bei Meeresschildkröten ist das Tolle halt wirklich, dass man je nachdem, mit welchem Lebensstadium man arbeitet und gerade auch bei den, ich würde sagen, bei den Weibchen, aber auch bei vielen anderen Sachen, die man macht, man halt wirklich hautnah mit den Tieren arbeitet. Ne? Es sind keine aggressiven Tiere. Das heißt, also gerade wenn die Weibchen zur Eiablage auf den Strand kommen, hat man eben diese magischen eine Stunde ungefähr mit diesen Tieren am Strand, wo man einfach, wenn man sich richtig verhält, ohne Probleme mit dabei sein darf, während Mama Schildkröte eben ihre Eier ablegt, man seine Daten sammeln kann und sie wieder ihres Weges geht und man selber seines Weges geht. Und das ist halt wirklich schon unglaublich faszinierend. Und als ich das erste Mal erlebt habe in Costa Rica als junge Studentin, das war wirklich so der Moment, wo ich mich halt einfach verliebt habe in diese Tiere und vor allem auch einfach, ja, wenn man sich halt, ne, man das Gefühl hat, mit so einem Dinosaurier auf dem Strand zu sitzen. Ne? Man weiß halt, okay, diese Tiere gibt es seit halt 90 Millionen Jahren. Das war halt eben auch eine Lederschildkröte. Das sind riesige Tiere. Und dass man wirklich diesen Moment mit denen teilen darf, ist einfach unbeschreiblich. Und gleichzeitig man aber weiß, dass es vielleicht in 10, 20, 30 Jahren diese Tiere nicht mehr gibt, das fand ich halt so krass und dachte, das kann einfach nicht passieren, nicht zu meiner Lebzeit zumindest. Und da habe ich gesagt, alles klar, das ist jetzt das, was ich gerne machen möchte. Und dann bin ich erstmal so einfach mit der Welle mitgeschwommen und jetzt 17 Jahre später sitze ich halt hier und bin immer noch fasziniert von diesen Tieren. Es gibt halt viele Dinge, die wir immer noch nicht wissen, auch als Wissenschaftlerin natürlich super spannend. Dann natürlich auch der Kampf darum, was kann man alles besser machen, dass es diese Tiere weiterhin gibt. Habe halt ganz viele Jahre eben für andere Organisationen an Stränden gearbeitet, also als Biologin, als Field Director nennt sich das dann meistens, oft männliche Bosse. Und irgendwann habe ich halt ein bisschen so die Nase voll gehabt, weil ich gesagt habe, das geht halt nicht an, dass ich immer, ne, also jetzt so viele Jahre im Prinzip dort schon arbeite, aber letztendlich die Endentscheidung irgendjemand anders noch trifft über viele Dinge. Und mir hat natürlich auch viele Dinge nicht gepasst haben, weil für mich Meeresschildkröten haben immer die Priorität und manchmal verschieben sich die Prioritäten gerade im Naturschutz ein bisschen, wenn es halt darum geht, wie Geld reinkommt und so weiter und so fort. Und ich mich dann dazu entschlossen habe, meine eigene Organisation in Costa Rica zu gründen, die Costa Rican Alliance for Sea Turtle Conservation and Science. Und dann einige Freunde in Deutschland zeitgleich ein paar Jahre später letztendlich einen Förderverein für mich gegründet haben. Proma e.V. heißt der. Und ja, wir uns letztendlich dadurch finanzieren können, auch durch meine Wissenschaftskommunikation zum Beispiel. Genau, und dass wir letztendlich auch ein bisschen unabhängiger sind so von anderen Geldquellen, die halt nicht so, naja, die meistens ein bisschen unbeständiger sind, sagen wir es mal so. Mhm. Genau, also weil vieles natürlich immer gerade wenn man jetzt kein WWF oder Greenpeace ist oder so, ne, man muss sich halt jedes Jahr wieder Sorgen machen über die Zukunft, um die Existenz in den nächsten Jahren, weil man sich eben zu 100% aus Spenden finanziert. Mhm. Aber das hat in den letzten Jahren ganz gut funktioniert. Das hat auch während der Pandemie Gott sei Dank sehr gut funktioniert, wo ganz viele andere Projekte eben bankrott gegangen sind und auch sich davon nicht wieder erholt haben. Muss ich sagen, wir sind halt immer noch hier. Wir sind halt eine Grassroots-Geschichte, also nicht riesig. Es geht bei uns auch ganz viel immer darum, weil wir halt, wie gesagt, Probleme mit der Ausbeute von Meeresschildkröten haben, dass wir nicht nur direkte Naturschutzmaßnahmen treffen, sondern dass diese Naturschutzmaßnahmen auch immer Hand in Hand mit letztendlich mit Alternativen für die lokale Bevölkerung gehen. Ne? Also weil wir natürlich, wenn wir Wilderer haben, die auf den Strand gehen und unsere Schildkröten oder unsere Eier klauen, passiert das ja nicht daraus, weil sie böse Menschen sind, sondern aus einer finanziellen Not heraus. Und das heißt, ganz oft heuern wir letztendlich diese Menschen an, damit sie eben Patrouillen vor uns laufen und eigentlich letztendlich die Seite wechseln. Mhm. Sie bekommen ein geregeltes Gehalt dafür, eine Krankenversicherung und so weiter und so fort. Und wir haben letztendlich den Men oder Women Power, um eben unsere Arbeit zu erledigen. Genau, das heißt, und natürlich die Meeresschildkröten haben ein Wilderer weniger auf dem Strand. Das heißt, es ist so eine Win-Win-Win-Geschichte. Und dann natürlich ganz wichtig auch die Umweltbildung. Ne? Also wir hoffen natürlich, dass wir auch irgendwann hier in unseren Regionen an den Punkt kommen, in dem wir vielleicht in Deutschland und in den USA schon längst sind, nämlich dass wir sagen, boah, Meeresschildkröten essen, Meeresschildkröten Eier essen ist überhaupt nicht akzeptabel. Und da müssen wir halt einfach mit der nächsten Generation arbeiten. Also das heißt, wir gehen ganz viel in Schulen, um halt eben mit den Kindern darüber zu sprechen, wie toll Meeresschildkröten sind, wie wichtig die sind für unser Ökosystem und wie wichtig es eben ist, sie zu beschützen und dass es eben nicht okay ist, dass man Meeresschildkröten Fleisch und Eier isst. Genau.
Ach, das ist toll. Ja, und genau, das ist eben auch so ein essentieller Punkt, ne? Dass einfach wirklich die Kinder von heute einfach schon genau mit diesem Bewusstsein einfach aufwachsen, dass es ja an so vielen Punkten ist das ja einfach der Fall, wo das so, so wichtig ist, dass das ganz anders im Bewusstsein jetzt verankert ist, direkt halt, wenn sie dann erwachsen sind. Ach, wie wertvoll. Ja, sehr, sehr toll. Ja, und ich habe im Vorfeld, als ich mich auf das Gespräch vorbereitet habe, da habe ich wirklich noch gedacht, du bist Wissenschaftskommunikatorin, du kämpfst für den Erhalt der Schildkröten, du bist in der Forschung tätig, da habe ich wirklich gedacht, so dein Tag hat irgendwie mehr als 24 Stunden. Das ist schon, finde ich, einfach, weil es ist ja einfach was anderes, wirklich sich auf einen Bereich zu fokussieren oder eben ja wirklich, du bist ja sowohl am Schreibtisch als auch am Strand, also mit den Schildkröten. Du bist ja wirklich so in allen Bereichen, wirklich aktiv, ne?
Ja, also ich brauche das auch. Ich glaube, die Abwechslung macht es für mich. Also wird es mir langweilig ganz schnell, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde immer, also mir ist es ganz wichtig, auch authentisch zu sein. Ne? Also ich denke immer, ganz oft ist die Problematik immer, dass man halt die Wissenschaftler hat und dann die anderen Leute, die es kommunizieren, aber irgendwie ist dann manchmal so die Verbindung fehlt halt, weil ich erzähle halt aus meiner eigenen Erfahrung heraus und ich glaube, das ist authentischer, als wenn ich jetzt jemand wäre, der diese Erfahrung nie gemacht hat, der vielleicht die Fakten kennt. Oder eben halt, wenn Wissenschaftler müssten eigentlich viel, viel mehr kommunizieren. Aber ich kann auch verstehen, dass das halt auch so eine gewisse Persönlichkeitsgeschichte ist, dass viele Wissenschaftler einfach keinen Bock drauf haben. Ne? Also jeder macht ja so das, was einem liegt. Ich glaube einfach, ich versuche so ein bisschen das Bindeglied zu sein. Ob es klappt, weiß ich nicht. Also ich versuche es zumindest. Ja.
Ja, toll. Mega Schritt. Ja, kommen wir jetzt zum Ende des Gesprächs. Es war mega interessant, finde ich. Du hast uns einen total tollen Einblick gegeben in die Problematik, die wir bei den Meeresschildkröten haben, in das, was ihr tut. Und ein Teil der Kongresserlöse geht ja auf jeden Fall dann auch an euch. Und genau, Dank, ja. Das finde ich halt immer total wichtig. Habe ich immer ein paar Projekte dabei, die ich total toll finde und dann finde ich das total wichtig. Ja. Ich danke dir sehr für deine Zeit und
sehr gerne.
Alles Gute weiterhin für euch.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass alle mit ein paar neuen Ideen nach Hause gehen.
Ja, das hoffe ich auch.